Klosterflüstern. Willkommen zum Podcast aus dem Kloster Trübeck. Mein Name ist Stefan Wohlfahrt und auch mit dieser Folge versuche ich, meine Hörer anzuregen und neugierig zu machen auf das, was für mich christliche Spiritualität spannend, heilsam und sinnstiftend macht. Heute: Bring ein wenig Wüste in dein Leben. Die Wüste als Klangraum Gottes. Das Thema Wüste passt ja gerade zu den Hitzerekorden in diesem Sommer. Aber mir geht es heute um eine Erfahrung, bei der Wüste mehr ist als Hitze und Trockenheit. Und es gibt zwei Gründe, mich damit zu befassen. Einmal: Wüste als Thema hat mich schon immer fasziniert. Wüste deckt so ein weites Bedeutungsfeld ab, das vom geografischen Ort, von der Landschaft hin zum Rückzug an Orte der Einkehr und Zeiten des Schweigens reicht. Wüste kann auch als Metapher für eine innere Erfahrung stehen. Und dann, in den letzten Jahren hatte ich die Möglichkeit, Wüste eben auch als Landschaft tatsächlich zu erleben. Eine Freundin aus der Gemeinschaft, zu der ich gehöre, hat mich mitgenommen in die marokkanische Sahara, wo wir mit Berbern und Kamelen unterwegs waren. Und davor konnte ich zweimal bei Reisen in Israel die judäische Felsenwüste durchwandern. Wüste steht erstmal für einen extrem trockenen Ort, für ein Gebiet, in dem kaum oder keine Pflanzen wachsen. Ein Ort voller Kargheit, aber auch ein Ort mit viel Licht. Trotz ihrer lebensfeindlichen Trockenheit kann die Wüste von geradezu betörender Schönheit sein. Wenn die Sanddünen mit ihren feinen Mustern im Abendlicht leuchten und immer wieder bricht sich das Licht anders in den feinen Strukturen der Dünen und in der Landschaft. Ein großes Staunen erfasst mich, wenn ich in der Nacht unter dem unfassbar klar leuchtenden Sternenhimmel liege. Und in ihrer Kargheit fokussiert mich die Wüste. Selbst das wenige Leben erscheint irgendwie verdichtet. Und die meisten Pflanzen, die dort wachsen, die duften. Pinien und Aloes überleben dort. Der Geruch ihrer Blätter zwischen den Fingern zerrieben, das ist das Parfüm der Wüste, destilliert zu einer Quintessenz, verfeinert durch den Mangel an Wasser. Als ich eine Woche lang die marokkanische Wüste durchzog, wurde ich überrascht von dieser Wucht aus Stille, Kargheit und Schönheit. So wie der Himmel rein und unberührt erschien, völlig ohne Kondensstreifen und in der Nacht sternenklar, so empfand ich auch meine Zeit dort als einen Weg der Reinigung. Unsere Führerin machte zur Bedingung, dass wir am Beginn des Weges unsere Smartphones abgeben. Empfang hat man ja dort sowieso nicht. Trotzdem war das für viele eine große Hürde. Man wollte ja schöne Bilder machen. Aber es ging eben darum, keine Fotos zu machen, innere Bilder entstehen zu lassen und die äußeren direkt wirken zu lassen, ohne sie abzulenken. An jedem Morgen begrüßten wir auf der Düne die Sonne mit Gesang und am Abend verabschiedeten wir sie ebenso. Und in jede Nacht gingen wir mit dem Teilen unserer Eindrücke und dem Teilen von Brot und Wein in der Feier des Heiligen Mahles. Die karge Schönheit, die uns umgab, legte Sendefrequenzen frei, die sonst im Geräuschpegel des Alltags unhörbar bleiben. Oft herrschte eine geradezu dröhnende Stille, die jedem Laut, jedem Geräusch eine besondere Präsenz, ja, so etwas wie eine Klangaura verliehen. Andreas Knapp, katholischer Ordensmann und Autor, schreibt in seinem Wüstetagebuch: Wenn ich lange einfach nur auf die Stille höre, dann ahne ich manchmal, dass die Stille nicht leer ist. Sie ist ja kein Mangel an Geräuschen, sondern ein Zustand der Fülle. Sie ist vielleicht der Nachklang eines großen Akkordes, mit dem Gott seine Schöpfung ins Dasein gerufen hat. Ja, Die Stille ist bewohnt von einem leisen Geheimnis. In dieser Gegenwart kann ich bei mir daheim sein. Tatsächlich verändert die Wüste die Selbstwahrnehmung. Ich empfand mich ja wie ein tönernes Gefäß, in dem Resonanzen entstanden, die sonst so nicht zugänglich sind. Die Stille zupfte ungeahnte Saiten an mir wach, stimmte mich ein auf ein anderes Hören und Wahrnehmen. In der Bibel ist der Wüste auch so ein großes Thema. Sie ist sowas wie ein Hörraum für die Gottsucher und das für das Volk Israel. In der Wüste redet Gott den Menschen zu Herzen. So spricht Gott beim Propheten Jesaja: Darum locke ich sie und lasse sie in die Wüste gehen, und dann werde ich ihnen zu Herzen reden. Das steht bei Jesaja im 2. Kapitel. In der Wüste lässt sich Gottes Stimme scheinbar deutlicher hören. Hier spricht Gott durch den Dornbusch zu Mose. Er gibt dem Volk Israel die 10 Gebote. Der Prophet Elia wird unter einem Ginsterbusch in der Wüste in einer Depression durch einen Engel gestärkt und dann 40 Tage durch die Wüste zum Gottesberg geführt, um dort im verschwebenden Säuseln des Windes zu einer tieferen Gotteserfahrung zu kommen. Im Evangelium treibt Jesus der Geist Gottes in eine 40-tägige Wüstenzeit. Und dort bewährt er sich und gewinnt Klarheit für seinen Weg. Und auch in der nachbiblischen Zeit bleibt die Wüste ein besonderer Ort der Gottesnähe. Im 4. Jahrhundert gehen die Gottsucher wieder in die Wüste. Als die einst verfolgte und arme Kirche durch den Zuwachs an Prestige und Reichtum und Ansehen korrumpiert wird, lockt die Wüste mit ihrer Klarheit und Lauterkeit. Die Wüstenväter und Mütter kommen in der Klarheit der Wüste zu Einsichten, die man in ihrer zeitlosen Weisheit heute noch als Inspiration für Therapie und Psychologie feiert. Der Trappistenmönch Erik Waden beschreibt den Gewinn der Gottsucher dort. Wüste hieß für sie nicht nur Trockenheit und Hitze, Askese und Verzicht, sondern vor allem Sinn und Fülle. In der äußeren Wüste lernten sie, ihren inneren Zwiespalt zu überwinden und bei sich selbst zu wohnen. Sie hörten auf, vor Gott und sich selbst davonzulaufen. Im 20. Jahrhundert, vielleicht auch als Reaktion auf die Moderne und die Industrialisierung, kam es wieder zu einer Rückbesinnung auf das geistliche Potenzial der Wüste. Charles de Foucault, französischer Aristokrat, Offizier und Gottsucher, stand am Anfang dieser Bewegung. Er folgte dem Ruf der Wüste, lässt sich in der algerischen Sahara als Einsiedler nieder. Aber erst nach seinem gewaltsamen Tod ging die Saat seiner Hingabe auf und es entstanden Gemeinschaften, die seinem Beispiel folgten. Carlo Caretto, katholischer Schriftsteller und Ordensmann der kleinen Brüder vom Evangelium, die zu dieser Saat gehören, folgte seinen Spuren und lebte 10 Jahre ebenfalls in der algerischen Wüste. Er spricht von seiner Erfahrung her eine Einladung an uns aus, die diesem Podcast seinen Titel gibt. Bring ein wenig Wüste in dein Leben. Verlass von Zeit zu Zeit die Menschen, such die Einsamkeit, um im Schweigen und anhaltenden Gebet deine Seele zu erneuern. Das ist unentbehrlich, das bedeutet Wüste in deinem geistlichen Leben. Hier wird zugleich klar, mit Wüste ist nicht ein geografischer Ort gemeint, sondern eine Zeit des Rückzugs und der Einsamkeit. Wir wollen uns nun die biblischen Begriffe für Wüste etwas genauer ansehen, weil das sehr erhellend ist. Da begegnen uns das hebräische Midbar und das griechische Eremos. Beide Begriffe können auch für Wildnis stehen. Und von daher können wir einen Rückzug in jeglicher Form von abgeschiedener Landschaft als einen Wüstenweg erfahren. Und so können wir auch Pilgererfahrung als Wüstenerfahrung deuten. Das griechische Eremos im Neuen Testament steht für einsam, unbewohnt, wüst, öd und leer. Und daher sind Eremiten Menschen, die sich bewusst von der menschlichen Gesellschaft zurückziehen, um in der Abgeschiedenheit zu leben. Und noch heute kann man ja Eremitagen als Behausungen von Einsiedlern aufsuchen, auch wenn der Begriff auch für Museen und kleine Schlösser etwas zweckentfremdet wurde. In der Geschichte der Kirche waren es immer wieder Menschen, die ganz oder zeitweise als Eremiten oder Klausner lebten, die entscheidende Impulse zur Erneuerung des Glaubens gaben. So lebten Benedikt von Nursia und Franz von Assisi als Begründer der bedeutendsten Ordenstradition über längere Zeit in der Wüste, in der Wildnis, im Rückzug. Dort suchten und fanden sie Klarheit für ihren Weg und reiften zu Menschen, durch die Gott in die Welt hindurchstrahlte. Der Eremit Nikolaus von der Flüe, auch so eine ganz eigenartige Gestalt, wurde als Friedensstifter und Bewahrer der Einheit der Schweiz sogar zum Nationalheiligen. Ja, man holte sich immer wieder Rat bei diesen in der Einsamkeit lebenden Menschen und Gottsuchern. Aus der Zurückgezogenheit und Stille der Eremos kamen geradezu weltverändernde Botschaften. Etwas Erstaunliches begegnet uns im hebräischen Wüstenbegriff Midbar. Er leitet sich vom Wortstamm Davar oder Devar ab, den wir in der Regel etwas verkürzt mit Wort übersetzen. Er kann aber auch für ein Geschehen, ein Ereignis stehen. Devar begegnet uns in der Bibel als das Wort, das Gott spricht, als Wort Gottes, Devar Elohim oder Devar Adonai. Diese Verwandtschaft von Wort und Wüste kann nun so gedeutet werden, dass die Wüste der Ort ist, an dem Gott spricht, wo sich seine Gegenwart ereignet und erfahrbar wird. Die Wüste also als sprechender Ort. Für Carlo Caretto ist die Wüste die Schule für den vertrauten Umgang mit Gott. Sie ist die grenzenlose stille Weite, in der man Gott dem Absoluten begegnet. Und in der Wüste entdeckt der Mensch, dass Gott ein Jemand ist, also ein Du. Man kommt ins Gespräch. In der Wüstenstille kannst du also offen für das Reden, für die Präsenz Gottes werden. So hat der Prophet Elia die Gegenwart Gottes im verschwebenden Säuseln, im Windhauch gespürt. Doch zuerst nimmst du die lärmenden Gedanken in dir wahr, die dich bedrängen und umtreiben. So erging es auch den Wüstenvätern und Müttern, die mit ihren Dämonen und destruktiven Energien zu kämpfen hatten, die aus dem Unbewussten aufsteigen. Zuerst irritiert dich die Stille, macht dir vielleicht sogar Angst, bevor sie dich reinigt und dir zur Labsal werden kann. In Wüstenzeiten kannst du aus der Fülle deines überladenen Lebens in die reinigende Kargheit fliehen. Du kannst nackt und bloß werden und dich in all deiner eigenen Bedürftigkeit und Armut, eben ohne die üblichen Ausschmückungen und Galanten, bei Gott bergen. Dort kann er dir deine Trugbilder und Illusionen aus der Seele streichen. Er kann dich erden im Staub, dich himmeln in der Weite des Horizontes. Andreas Knapp schreibt in sein Wüstentagebuch: Vielleicht muss ich selbst mehr Wüste werden. mich entleeren von allem, was mich vollstopft und überfüllt, wie Gedanken, Sorgen, Fantasien, Projekte. Wenn mein Inneres nicht mehr von allem Möglichen zugestellt ist, kann dort ein Weg entstehen, auf dem Gott zu mir kommt. Ja, man könnte sagen, Wüste ist geradezu eine geistliche Notwendigkeit. Das erkennt, wer den Ruf Gottes in seinem Leben noch hört und ein Suchender bleibt. Wenn wir nicht untergehen wollen in der Flut der Reize, Information und Manipulation, brauchen wir etwas Wüste im Leben. Zeiten in Eremos, dem ruhigen, abgeschiedenen und einsamen Ort, der uns wieder hörsam werden lässt. Vielleicht hörst du keine konkreten Botschaften in der Eremos, keine Anweisungen für nächste Schritte, aber du kannst das große Du Gottes wiederfinden. Es geht also nicht darum, sich wirklich und tatsächlich in eine Wüste zu begeben, auch wenn das für mich eine ganz wertvolle Erfahrung war. Es geht vielmehr darum, ein Stück Eremos in das eigene Leben zu tragen. Es braucht ein Maß an Stille und Rückzug, an Reduktion und Einsamkeit. Das kann sowohl Outdoor als Indoor sein. Neben meinen geografischen Erfahrungen in der Sahara verbinde ich mit Wüste vor allem auch Pilgererfahrungen. Auch das sind so Zeiten der Reduktion, der Stille, des Für-sich-Seins. Eine jährliche Wüstenerfahrung sind für mich auch 10-tägige kontemplative Exerzitien im Schweigen. Aber jeder kann da seine ganz eigene Form finden. Und daneben gibt es sicherlich noch die kleinen Wüstenzeiten, ein Wochenende in einem Einkehrhaus, in einem Kloster, eine lange Wanderung allein und in Zwiesprache mit der Natur und mit Gott. Aber auch Krankheiten, so lästig und schwer sie sein können, erweisen sich mitunter im Nachhinein als Wüstenzeiten, weil es Zeiten des Loslassens und der Kargheit und manchmal ja sogar Zeiten des Wandels sind. Seit Jahren ist auch die halbe Stunde am Morgen in der Stille vor Gott für mich zugleich Wüste als auch Oase. Vielleicht entdeckst du für dich noch ganz andere Weisen, Wüste zu erleben. Und manche Wüste beginnt irgendwann zu blühen und wird dann zu einem Garten.